Wir sagen Hilfe, meine Bibel lebt, oder vielleicht auch Juhu, meine Bibel lebt.
Die Bibel ist ja nicht als fertiges Buch vom Himmel gefallen, sondern das waren Empfindungen, die Menschen hatten und die sie dann niedergeschrieben haben.
Also, was wir in der Bibel lesen, offenbart eigentlich mehr unseren Zustand als den Willen Gottes.
Wir müssen die Bibel so lesen, wie sie geschrieben wurde, nämlich betend.
Jesus sagt, liebt eure Feinde. Im Alten Testament sagt Gott, tötet die Feinde. Ist es der gleiche Gott?
Willkommen bei Vineyard Flow, dem Vineyard-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Wir fragen, Vineyard, wer bist du? Woher kommst du? Wohin gehst du? Und was bewegt dich?
Ich bin Christian aus Hamburg und heute im Stream mit Ralf Miro, auch aus Hamburg. Ralf ist Theologe und Autor. Er war viele Jahre Teil des Vineyard-Dach-Leitungsteams und mit seiner Frau Gitti verantwortlich für die Vineyard Hamburg-Bergedorf. Herzlich willkommen, Ralf. Toll, mit dir hier zu sein.
Ja, ich freue mich auch, Christian. Ich freue mich sehr auf die gemeinsame Zeit.
Die Überschrift unseres Flows heute ist Hilfe, meine Bibel lebt. Diese Folge ist der zweite Teil einer Trilogie, in der wir uns anschauen, was die Bibel heute für uns sein kann, welches Spektrum an Sichtweisen Christen über die Bibel haben und wo wir uns als Vineyard-Bewegung in diesem Spektrum einordnen. Ralf, wir kennen uns schon ganz viele Jahre. Als ich Jesus in den 90ern anfing kennenzulernen, da warst du schon voll im Spiel als Gemeindeleiter und als Freund von Jesus. Und über die Jahre hinweg hat sich wirklich eine tolle Beziehung zwischen uns beiden entwickelt. Und du hast unter anderem unsere Gemeindegründung in 2008 begleitet. Die Idee zu diesem Podcast kommt eigentlich von dir. Denn vor einigen Jahren wollten wir beide zusammen einen Workshop mit dem Titel Hilfe, meine Bibel lebt, ausarbeiten. Und wir kamen damals eher schleppend voran. Und irgendwann hast du gesagt, wir sollten daraus einfach einen Podcast machen. Und jetzt gibt es den Vineyard Flow und es gibt unsere Folge Hilfe, meine Bibel lebt. Erinnerst du dich an dieses Gespräch?
Ja, auf jeden Fall erinnere ich mich. Und wie es halt ist mit dem Leben, manches braucht so seine Zeit. Und ich denke, jetzt ist die Zeit reif dafür. Vieles ist inzwischen geschehen, hat sich an Gedanken weiterentwickelt. Aber ich glaube, heute ist ein guter Tag, dass wir darüber sprechen.
Also unser Thema heute, Hilfe, meine Bibel lebt. Doch zunächst möchte ich dich vorstellen. Flieg doch mal mit dem Flugzeug über deine Lebensstation und sag uns, was du so siehst.
Ja, also geboren und aufgewachsen in Graz, in Österreich, die Hauptstadt der Steiermark. Eine sehr schöne Stadt, wie ich finde. Und dort habe ich 20 Jahre gelebt und habe Schule gemacht, habe eine Ausbildung zum Elektrotechniker auch gemacht und war dann unterwegs zu verschiedenen Orten mit Theologiestudium. Wir haben dann 1974 geheiratet, meine Frau Gitti und ich. Und ich war dann evangelischer Pfarrer in Glocknitz, einem Ort südlich von Wien. Und habe dann einen Anruf von Wolfram Kopfermann bekommen, ob wir uns vorstellen können, nach Hamburg zu kommen. Und das war dann tatsächlich lebensverändernd, dass wir von Österreich mit 4 Kindern dann nach Hamburg gezogen sind. Und das waren gute und schöne 6 Jahre. Und anschließend haben wir dann eine Gemeinde gegründet in Hamburg-Bergedorf. Und da waren wir dann sehr eng mit der Vineyard-Bewegung verbunden. Und vor 10 Jahren habe ich die Verantwortung für die Gemeinde abgegeben. Aber das Leben ist immer noch weiter spannend und ich erlebe immer wieder neue Dinge. Also ich fühle mich jetzt gar nicht so sehr als Pensionist oder Rentner oder Ruheständler. Jeden Tag ist etwas los und ich habe keinen Stress, aber auch keine Langeweile.
Das klingt richtig gut. Kein Stress, aber auch keine Langeweile. Wunderbar. Kannte deine Familie Jesus?
Meine Familie kannte Jesus nicht, nein. Waren auch aus der Kirche ausgetreten. Ja, meine Mutter ist dann sehr früh gestorben, als ich 10 Jahre war. Ich war dann in einer evangelischen Jugend und habe auf die Art und Weise dann doch Zugang gefunden, sage ich mal, zu Jesus und zur Bibel. Aber von zu Hause aus war es nicht, keine Unterstützung, eher Widerstand.
Du schaust auf über 60 Jahre Glauben zurück. Wann war Glaube schwierig?
Also schwierig wurde es während des Theologiestudiums, weil ich kam letztlich aus einer behüteten Atmosphäre, einer evangelikalen Einstellung zum Christentum. Und da war alles irgendwie klar. Und als ich dann mit dem Theologiestudium begonnen habe, wurde dieses klare Fundament, das ich hatte bis dahin, von allen Seiten her angegriffen und dadurch bröckelig. Ich bin froh und dankbar, dass ich Theologie studiert habe, muss aber andererseits sagen, es hat mindestens 4 Jahre gebraucht, um wieder festen Stand zu gewinnen nach dem Theologiestudium.
Also im Grunde hat die eingehende theologische Beschäftigung mit der Bibel diese schwierige Phase ausgelöst.
Hat sie, und trotzdem bin ich dankbar dafür, weil ich dadurch einfach eine Grundlage bekommen habe für ein neues Verständnis der Bibel, so wie bis dann im Laufe der Jahre sich entwickelt hat, bis letztlich auch zu unserem Podcast Hilfe, meine Bibel lebt. Das kommt jetzt alles zusammen.
Also während deines Theologiestudiums hat dein Glaube gewackelt, weil die Bibel so ein bisschen gewackelt hat. Was hat Jesus in diesen Momenten gesagt?
Ich würde sagen, da habe ich seine Stimme nicht gehört. Es war, wie soll ich sagen, so ein Notstromaggregat, das da gelaufen ist. Da war keine intensive Beziehung da. Auch mein Gebetsleben und so war auf ein Minimum beschränkt.
Gab es dann irgend so einen Moment, wo so Petrus auf dem Wasser beginnt zu sinken und Jesus sagt, na komm, nimm meine Hand?
Ja, den gab es tatsächlich. Ich hatte irgendwann, das war dann 4 Jahre nach Ende des Studiums, einen Flyer auf dem Tisch liegen für ein Seminar, Evangelism Explosion. Das ist letztlich so ein Bekehrungsprogramm, sehr systematisch, und das lief in Herne, Bochum, und ich bin dann von Österreich dorthin gefahren und habe dieses Seminar absolviert, und da musste ich auch Leute besuchen, Menschen besuchen, und das Verrückte, was passiert ist, bei beiden Besuchen haben sich die Leute bekehrt. Und es war für mich schon wirklich überraschend, weil ich kam doch sehr aus einer distanzierten Haltung, und plötzlich merke ich, Menschen bekehren sich. Und das war im Grunde genommen der Schalter, den Gott dann umgelegt hat. Und von da an war für mich dann missionarischer Gemeindeaufbau in der Landeskirche Thema.
Der Weg hat euch dann nach Hamburg geführt, zu Wolfram Kopfermann, die Ansgar-Gemeinde. Da haben wir beide uns auch kennengelernt. Und dann Vineyard. Warum Vineyard?
Wir haben Vineyard kennengelernt noch in Österreich. Da gab es eine Vineyard-Konferenz in Wien. Und wir haben dann gesprochen mit einigen Leuten und waren dann im Sommer auch in Amerika, in Los Angeles, haben die Vineyard dort besucht. Aber das, was dann wirklich den Durchbruch gebracht hat, waren dann eine kleine Konferenz mit John Bimber. 1986 war das. Und dann die zwei großen Konferenzen, 87, 88, mit John Bimber in Frankfurt. Und ich habe dann Gitti gesagt, ich war jetzt auf einer Konferenz und die haben so über die Bibel gesprochen, wie ich sie überhaupt noch nie gelesen habe. Ich hatte den Eindruck, die haben eine andere Bibel, aber es stimmt schon, es steht alles drinnen, nur ich habe es bis dahin einfach nicht gelesen.
Also der alternative, vielleicht ein weitwinkliger Umgang mit der Bibel hat dich angesprochen. Was hat dich noch an Vineyard angesprochen damals?
Ja, es war schon diese Intimität, auch die Lieder. Damals kam gerade dieses Come Now is the Time to Worship, war gerade ganz neu rausgekommen. Und es hat Gänsehaut bei mir erzeugt. Also es war schon wirklich für mich etwas ganz Neues, weil es eben auch charismatisch war, was für mich ja vorher auch so nicht gegolten hat. Und natürlich auch das persönliche Gebet für Menschen, die 5 Schritte im Heilungsgebet. Das waren alles Dinge, die mich schon sehr angesprochen haben.
Gab es einen Zeitpunkt, wo du in all den Jahren genug von Vineyard hattest, wo du dachtest, oh, ich brauche mal was anderes?
Nein, nicht wirklich. Also es gibt ja diesen bekannten Spruch, man kann nicht Vineyard werden, sondern man stellt fest, dass man Vineyard ist. Und das habe ich einfach festgestellt. Mhm. Es ist wirklich die Art und Weise, Gott zu begegnen, das Reich Gottes zu beschreiben, die Größe Gottes auch wirklich kennenzulernen und auch die Entspanntheit. Das, glaube ich, ist auch so ein entscheidender Punkt bei Vineyard. Ich muss nichts leisten, ich darf sein. Und das gilt für mich persönlich, das gilt aber auch für das, was ich tue. ist mir irgendwie sehr entgegengekommen und deshalb habe ich eigentlich nie weg wollen von Vineyard.
Und eine große Rolle spielt der Umgang mit der Bibel und das ist ja auch unser großes Thema heute. Wir sagen, Hilfe, meine Bibel lebt oder vielleicht auch, Juhu, meine Bibel lebt. Das werden wir gleich sehen. Ich habe einige Fragen vorbereitet. Ich gehe jetzt mal direkt ins Skript rein. Wann hat dich ein Bibeltext zuletzt aufgerüttelt?
Ja, das war jetzt vor ein paar Wochen. Da habe ich diese Stelle gelesen im Lukas-Evangelium, wo Jesus sagt zu Petrus, Simon, Simon, also der Teufel hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass du dich, wenn du dich bekehrst, dass du dann deine Brüder stärkst. Mich hat wirklich berührt, Jesus betet für mich. Und wenn du dich bekehrst, stärke die Brüder. Und wenn du dich bekehrst, war ja bei Petrus wirklich der Verrat. Aber ich denke, es gibt immer wieder Krisen im Leben. Und wenn ich aus diesen Krisen herauskomme, dann kann ich die Brüder, die Geschwister stärken. Das war für mich so der Zusammenhang. Also die Krisen gehören einfach dazu. Meine Aufgabe ist es jetzt, und das kann ich eben auch im sogenannten Ruhestand viel besser, meine Geschwister zu stärken. Und das ist ein Wort, das mich jetzt wirklich zuletzt ja auch aufgerüttelt hat und mir auch neu gezeigt hat, was meine Aufgabe jetzt in diesen Jahren ist, die mir noch gegeben sind.
Seitdem du Jesus kennengelernt hast, hast du dich mit der Bibel beschäftigt. Und das war die gleiche Bibel. Aber du hast eben schon gesagt, meine Perspektive hat sich verändert. Kannst du mal wie so eine Landkarte zeichnen, in welche Station hatte diese Veränderung, hatte die Erneuerung deines Blickes auf die Bibel?
Wenn ich die Bibel aufschlage, begegnen mir Menschen. Und zwar entweder die Geschichte dieser Menschen, die sie hatten, oder eben auch, wie diese Menschen biblische Schriften verfasst haben. In welcher Lebenslage, in welcher Situation. Das ist mir neu deutlich geworden. Also Gott hat sich ja, oder ist in Jesus Mensch geworden, eben, und einer von uns geworden sozusagen. Und in der Weise ist auch die Bibel Mensch, menschlich, Mensch geworden. Und ich stelle mir eben vor, das waren alles Menschen, die mit Gott gerungen haben, die sich gefreut haben, die Gott erlebt haben oder auch nicht erlebt haben. Das waren Menschen, die gebetet haben, die von Gott gehört haben, die aufgeschrieben haben. Also es waren ja alles Menschen. Die Bibel ist ja nicht als fertiges Buch vom Himmel gefallen. Und sie ist ja auch nicht diktiert worden in dem Sinne, sondern das waren Empfindungen, die Menschen hatten und die sie dann niedergeschrieben haben. Und deshalb ist die Bibel so spannend, weil sie einfach so menschlich ist.
Aber das war ja nicht der Fokus, den du immer schon hattest. Du hast vorhin erzählt, mit Gitti hast du gerungen am Anfang, als ihr beide eure Bibelschulen hattet. Wo kommst du her? Von welcher Blickwinkel?
Ja, klar hat sich da wahnsinnig viel geändert im Laufe der Zeit und bin ich auch froh und dankbar, dass sich das geändert hat. Mir fällt es fast ein bisschen schwer, mich zurückzuerinnern, aber es war schon eher ein statisches Verständnis, sage ich mal. Mich hat immer interessiert auch die Geschichte des Volkes Israel, aber so der größere Zusammenhang, sage ich mal, in dem die Bibel steht, nämlich Menschheitsgeschichte, aber nicht im Sinne von das war mal, sondern so ist es. Das ist eigentlich das, was mich zunehmend fasziniert hat. Ich hatte aber jetzt nie ein negatives Verhältnis zur Bibel und auch nicht irgendwie Angst besetzt oder so ähnlich. Es war eher flau, würde ich sagen. Man liest halt die Bibel, weil man sie lesen soll. Aber so richtig lebendig wurde sie mir eigentlich erst immer mehr so auch in den letzten Jahren. Und das ist halt, wie soll ich sagen, relativ spät in meinem Leben geschehen.
Wenn du früher gepredigt hast, aus der Bibel meistens wohl, vor 10, 20, 30 Jahren. Welche Schwerpunkte hast du da gesetzt und welche Schwerpunkte setzt du heute?
Ja, ich denke, ich habe schon intellektuelle Schwerpunkte gesetzt, also Schwerpunkte des Verstehens oder der Logik oder der Ableitung. also im engeren Sinne theologische Themen. Heute, wenn ich die Bibel lese und darüber predige, ist es wirklich die Liebe Gottes, die Hinwendung Gottes zu uns, die Nähe Gottes, Gott suchen und finden in allen Dingen, einfach Ausschau zu halten, wo wirkt Gott, und auch gewiss zu sein, er ist da in jeder Situation, an jedem Tag, und ich wünsche mir, offene Augen und Ohren, ihn zu wahrzunehmen. Und das ist dann auch meistens Thema der Predigt, Menschen zu helfen, Gott wahrzunehmen in ihrem Leben, in ihren Situationen, und darin ermutigt, getröstet, vielleicht auch korrigiert zu werden.
Also in deiner Entwicklung als Prediger und Theologe, wenn ich das richtig höre, gab es eine Bewegung vom Gott verstehen wollen hin zum Gott erleben wollen.
Ja, und zwar Gott erleben wollen jetzt nicht nur in besonders tollen Momenten. Ja, es gibt diesen schönen Vergleich, es gibt die Geysire, ja, die sprühen in die Luft. Aber das, was ich gelernt habe, ist dieses Brunnenbohren. Also wirklich sozusagen zum Grundwasser zu kommen und dort eine beständige Quelle zu haben. Also wir sind ja als Charismatiker manchmal so ein bisschen auf die Geysire aus. Und die sind schön und die sind gut, aber dieses Leben aus dem Grundwasser, also aus dem gesunden Grundwasser, ja, das ist schon nochmal was anderes. Ich habe eben Ausbildung gemacht zum geistlichen Begleiter, zum Exerzitienbegleiter, das hängt mit Ignatius zusammen, und ich habe die Kurse gemacht bei Birgit Schindler, und von ihr kommen auch viele dieser Beispiele, die ich bringe, oder Erklärungen, und das ist alles erst in den letzten 10 Jahren geschehen.
Ich empfinde es oft als eine Versuchung beim Bibellesen, dass ich sage, ich möchte Gott besser verstehen oder sogar ich möchte die Bibel besser verstehen, um es greifen zu können, um wie eine Art Kontrolle zu haben. Und du sagst jetzt, es geht eigentlich mehr darum, Gott besser zu erleben.
Ja, zu erkennen, würde ich sagen. Also es ist wirklich eine Erkenntnis des Herzens, eine Erkenntnis des Geistes, auch der Sinne. Und wirklich zu sagen, Gott ist der Gott des Universums. Er hat das Universum geschaffen und er ist dann Mensch geworden. Aber er begegnet uns eben in so vielen Situationen des Alltags. Ich habe jetzt angewöhnt, seit einem Dreivierteljahr ungefähr, jeden Tag so Gottesmomente aufzuschreiben oder erstmal zu suchen, wo war so ein Gottesmoment heute? Oder ich mache es meistens am nächsten Morgen. Wo war gestern so ein Gottesmoment? Was ist hängen geblieben? Was ist nachhaltig gewesen? Das kann von einer Blumenwiese sein bis hin zu einem tollen Gespräch. Und das kann sein von einem Bibelwort bis hin zu einer Situation, mit der ich nicht glücklich bin, aber die ich dann auch wieder vor Gott ausbreiten konnte, also Vergebung erleben konnte. Und da wirklich aufmerksam zu sein, und ich finde es wahnsinnig spannend.
Wenn wir nochmal auf die Bibel gucken und so wirklich aufzoomen, merken wir, dass Jesus-Nachfolger auf der ganzen Welt eigentlich eine sehr diverse Sicht für die Bibel heute haben. Und das Spektrum, was wir so finden, geht so von Märchenbuch bis wortwörtliche Gottesrede, Verbalinspiration. Wie haben sich diese Extreme entwickelt und wo finden wir Vineyard in diesem Spektrum?
Also ich bin froh, dass wir Vineyard jetzt nicht beim Märchenbuch finden, aber auch nicht bei dem Gesetzesbuch. Es ist eben kein Extremansatz, weder Märchenbuch noch Gesetzbuch, sondern es ist wirklich eine andere Ebene. Da glaube ich schon, dass wir bei Vineyard sehr offen sind, sehr zugänglich sind für diese andere Ebene, die ich eben beschreiben würde als Wahrnehmen Gottes. Auch die Bibel lebt ja durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Die Bibel ist ja deshalb lebendig, weil sie vom Heiligen Geist durchdrungen war, als er entstand, aber genauso heute vom Heiligen Geist durchdrungen ist, weil er in uns lebt. Und von daher würde ich sagen, es ist ein sehr aktuelles Buch, klingt fast zu wenig. Es ist ein Lebensbuch, wo sich jede Situation meines Lebens irgendwo wiederfindet. Da gibt es Brüche, da gibt es Widersprüche, wie das Leben so ist. Ja? Ich kann auch nicht alles erklären, was passiert. Und so ist es auch in der Bibel. Der eine sieht es so, der andere sieht es so. Warum haben wir 4 Evangelien? Weil jeder der Evangelistenschreiber die Ereignisse anders gesehen, wahrgenommen hat, anders interpretiert. Und das ist kein Widerspruch, sondern das ist eine Ergänzung, weil Gott sich nicht in einer Sache festnageln lässt, sondern es gibt immer mehrere Möglichkeiten. Aber die Grundbotschaft, nämlich seine menschgewordene Liebe, die findet sich überall.
Wie kam es zu diesen Extrementwicklungen, dass Menschen sagen heutzutage, die Bibel ist ein gutes Märchenbuch, da können wir ein paar wichtige moralische Dinge rausziehen, und andere sagen, aber bitte wortwörtlich, so wie es da steht, sonst leben wir an Gott vorbei.
Ja, also ich würde sagen, die Bibel, da ist man sich eigentlich ziemlich einig, gehört zur Weltliteratur. Und so kann man sie auch lesen. Ja, kann sagen, das ist ein interessantes Buch, das nimmt eben menschliche Fragen auf und sucht nach Antworten. Ein literarisches Werk, das eben über viele Jahrhunderte entstanden ist. Und das andere, dieses Gesetzbuch, glaube ich, kommt eben daher, dass manche Menschen ein Gottesbild haben, das eben sehr gesetzlich ist. Dass sie eben sagen, Gott ist so groß und wenn der mit dem Finger schnippt, dann ist mein Leben weg. Ja? Und wenn ich mich nicht richtig verhalte, dann kriege ich eins auf den Deckel oder wie auch immer. Ja? Also Gott steht da und wartet drauf, dass ich irgendwas falsch mache und dann zack, gibt's ein über die Rübe. Das ist ein Gottesbild, das zum Teil von Christen so überliefert wurde oder so gelebt wurde, gerade wenn es um Kinder geht und um Kindergottesdienst, Religionsunterricht. Oder dass es vielleicht auch Menschen so empfinden, die grundsätzlich sehr angstbesetzt sind, ja, die dann die Bibel auch immer mit den ängstlichen Augen lesen. Aber dahinter ist eben ein Gottesbild, glaube ich, das Heilung bedarf.
Also, wie wir die Bibel lesen oder was wir in der Bibel lesen, offenbart eigentlich mehr unseren Zustand als den Willen Gottes?
Das finde ich sehr gut ausgedrückt, Christian.
Danke. In welcher Gefahr stehst du denn eher, Ralf, die Bibel zu wörtlich zu nehmen oder sie zu relativieren? Und gab es hier eine Entwicklung?
Also, wenn es eine Gefahr gibt, dann eher die Gefahr, es zu relativieren. Einfach, weil ich weiß, dass Gott so groß ist und dass Gott auch so liebevoll ist, dass er auch meine Relativierung ertragen kann. Es ist so ein Austesten, würde ich sagen. Es ist so ein Austesten, wie weit kann ich gehen? Es gibt ja manche Fragen, auch in neuerer Zeit, wo die Meinungen eben sehr weit auseinandergehen. Und da würde ich auch sagen, ja, es ist so ein Austesten. Wie weit kann ich gehen, dass ich den Eindruck habe, Gott ist da immer noch drinnen? Oder bin ich jetzt wirklich völlig über die Grenze geschritten, wo es einfach nur mal meine Gedanken und meine Wünsche sind, aber Gott nicht mehr drinnen ist? Aber das ist schon sehr, sehr spannend, weil ich weiß, dass Jesus für mich betet und er wird mich nicht stranden lassen oder mich völlig in die Irre laufen lassen.
Wie kann es denn angehen, Ralf? Zwei Menschen lesen das gleiche Buch und kommen bei manchen Themen zu völlig konträren Meinungen.
Ja, das hängt sicher von der Persönlichkeit dieser beiden Menschen ab. Es hängt von der Lebenssituation ab der Menschen und es hängt natürlich auch ab von der Lebenseinstellung und letztlich auch von Gotteserfahrungen. Menschen, die eben keine persönliche Gotteserfahrung gemacht haben, neigen dazu, Texte sehr kritisch zu lesen, auf eher die Fehler zu suchen und eher das Negative herauszuholen, um eben zu beweisen, die Bibel ist ja doch nicht so ein heiliges Buch, wie alle tun. Ja, es ist eher so ein negativ-kritischer Geist. Und andere wiederum haben eine reiche Gotteserfahrung in ihrem Leben oder eine Tiefe, finden sich dann auch in diesen Geschichten viel eher wieder.
Die Bibel hat ja ganz unterschiedliche Namen. Manche Menschen nennen sie das Wort Gottes. Das stößt mir persönlich sehr auf. Würdest du sagen, das ist eher das Wort Gottes oder ist eher das Buch Gottes?
Wenn ich jetzt nochmal an das zurückdenke, was ich am Anfang gesagt habe, wenn ich die Bibel aufschlage, dann begegnen mir Menschen. Dann, es ist im Grunde genommen das Geschichtsbuch oder das Buch, in dem Menschen ihre Begegnungen mit Gott, ihre Erfahrungen mit Gott niedergeschrieben haben, von Gottes Geist geleitet. Also nicht im Sinne von Tagebuch, sondern wirklich von Gottes Geist geleitet. Und es gibt diese Aussage, wir müssen die Bibel so lesen, wie sie geschrieben wurde, nämlich betend. Ich bin ganz sicher, dass das, was jetzt in der Bibel steht, das waren Menschen, die wirklich gebetet haben, die wirklich gerungen haben, aber natürlich auch in ihrer eigenen Welt, in ihrer eigenen Erfahrung waren, auch in ihrer eigenen Wortwahl waren, in ihren Bildern. Aber es waren Menschen, die gerungen haben, da bin ich mir ganz sicher. Und insofern ist es ein prophetisches Buch. Also Gott spricht ja, so spricht der Herr, aber so spricht der Herr heißt ja nicht, ich habe jetzt ein Tonband laufen und so spricht der Herr, sondern so spricht der Herr, wie ich es empfinde. Es gibt viele Schriften und viele sind ja auch nicht in die Bibel aufgenommen worden. Das war ein langer Prozess über 200-300 Jahre. Es war eben so, dass man gespürt hat, wo ist wirklich Gott am nächsten und wo ist es einfach, sind es die Gedanken eines Menschen oder manchmal auch Gedanken von der Gegenseite, muss man auch sagen. Also es gibt ja auch antigöttliche Schriften, die sich als göttlich zeigen wollen.
Wie gehst du mit Texten um, die dir absolut gegen den Strich gehen?
Ich würde sagen, es gibt Texte, die mich natürlich herausfordern. Und meistens wird ja angespielt auf alttestamentliche Texte, wo es um kriegerische Auseinandersetzungen geht. Dazu muss ich sagen, ja, diese Texte gibt es. Was nicht stimmt, ist, dass das ganze Alte Testament gewaltsam ist. Nein, es gibt ganz viel in den Psalmen, bei den Propheten, in sonstigen Schriften, wo von der Liebe Gottes die Rede ist, wo auch Jesus letztlich vorhergesagt wird, der Messias. Und dann gibt es diese Geschichte Israels mit diesen Kriegen, das gibt es. Und für mich kommen zwei Dinge vielleicht zum Tragen. Das eine ist, das liegt 3000 Jahre zurück und da gab es noch keine Demokratie, da gab es noch keinen runden Tisch, da gab es noch nicht irgendwelche Verhandlungen, sondern da war es wirklich eher, Konfliktlösung war irgendwie auch mit Gewalt verbunden. Ja, ich sage nicht das Einzige, aber es war es. Aber das Zweite ist, glaube ich, dass Menschen es auch nicht anders verstehen konnten. Und das Dritte muss man sagen, also diesen Landstrich da am östlichen Mittelmeer, den hat Gott einfach vorgesehen für sein Volk. Also Gott war es ja, der sein Volk dahin führen wollte. Dazu muss man aber sagen, Gott wollte es nicht kriegerisch machen, sondern eigentlich war ja immer die Ansicht Gottes, ich segne mein Volk und die anderen Völker sollen sehen, was es bedeutet, gesegnet zu sein und sie sollen sich im Grunde genommen für mich, für Gott öffnen. Ja, sie sollen es gut haben. Aber dann gibt es eben das Böse, das gesagt hat, nein, diesen Gott wollen wir nicht, wir bleiben bei unseren Göttern und daraus hat sich dann letztlich auch, haben sich diese Kriege entwickelt. Also es ist ja nicht so, dass es eine gewaltsame Landnahme im Sinne von wir müssen die jetzt umbringen war, sondern sie haben sich widersetzt und deshalb kam es zu diesen Auseinandersetzungen. Ist und bleibt schwierig, gebe ich gerne zu, aber die Pauschalierung lehne ich ab, zu sagen, es ist alles nur Gewalt und Krieg.
Lass mich hier mal nachhaken. Jesus sagt, liebt eure Feinde, und Jesus lässt sich eher umbringen, als selber gewalttätig zu werden. Im Alten Testament sagt Gott, tötet die Feinde. Ist es der gleiche Gott?
Ja, auf jeden Fall. Gott hat sich nicht verändert. Er ist ewig. Ja, aber da zählt genau das, was ich vorhin sagte. Es haben ja Menschen aufgeschrieben. Und die Frage ist ja wirklich, was konnten diese Menschen hören? Ich kann ja nur das hören, wo ich irgendwo auch in mir ein Mindset habe. Und wenn dieser Mindset, wie man sagt, geprägt ist von Kämpfen, dann kann ich Gott nicht hören im Sinne von lieben und verhandeln. Oder nur ganz schwer. Also das ist so das eine. Das andere ist, ja, die Menschheit hat sich in eine Weise entwickelt, die Gott eigentlich nicht gefällt. Und dazu gehören auch diese Kriege. Und alles, was später dann auch noch passiert ist, auch die Könige waren ja auch nicht alles nur sanfte Gestalten. Und viele haben sich dann abgewendet. Und deshalb hat Gott gesagt, es hat alles nichts genützt. Jetzt müssen wir selber ran und es wieder in Ordnung bringen. Und das ist in Jesus geschehen. Jesus ist gekommen, um alles, was schiefgelaufen war bis dahin, in Ordnung zu bringen. Zu zeigen, wie eben dieser alternative Lebensstil aussehen kann. Und das hat er nicht gepredigt, sondern das hat er gelebt und hat dafür sein Leben gegeben. Also es ist derselbe Gott, aber der erste Versuch, sage ich mal, der erste Plan hat nicht funktioniert, es über Abraham und das Volk Israel zu machen. Dann hat Gott gesagt, okay, jetzt müssen wir selber ran.
Also für mich ist das ein ganz wichtiger Punkt. Mein Gefühl ist, würde es nur die Evangelien geben, würden viel mehr Menschen sich für Gottes Liebe öffnen. Und ein Grund, warum sich Menschen verschließen und sehr skeptisch sind, sind Texte des Alten Testamentes. Deswegen nochmal meine Frage. Wenn da aufgeschrieben wurde, geh in das verheißene Land und bring sie alle um, hat der Schreiber Quatsch aufgeschrieben? Also hat der Gott falsch verstanden? Und wenn er Gott falsch verstanden hat und Quatsch aufgeschrieben hat, wie können wir dann davon ausgehen, dass die Evangelisten das Richtige aufgeschrieben haben?
Ja, verstehe ich. Aber das, was du gesagt hast, geht in das verheißene Land und bringt die Menschen um, steht so nicht in der Bibel.
Ich habe überspitzt, ja, natürlich. Okay.
Ja, aber genau darin liegt ja auch der Charme, aber auch die Gefahr, sozusagen Pappkameraden aufzustellen, den man dann attackiert. Also es ist nicht so einfach. Ja, wirklich, ich gebe zu, das sind Stellen, wo ich auch sage, du meine Güte, warum haben die Völker, ich sage es mir andersrum, warum haben die Völker nicht gesehen, dass dieses Volk, das da in der Sklaverei war, befreit wurde, durch Wunder, durch die Wüste gezogen ist und Gottes Versorgung erlebt hat, warum sagen sie nicht, ja, kommt zu uns, wir wollen von euch lernen. Wir wollen den Segen, den ihr habt, wollen wir auch haben. Das war Plan A. Und dann haben sie gesagt, nein, wollen wir nicht. Und dann kam es eben zur Konfrontation. Also eigentlich ist es ja wirklich dieses Böse, das von Anfang an mit im Spiel ist, das diesen Plan A verhindert hat. Und ja, sicher war es auch die Halsstarrigkeit der Leute, die gesagt haben, wir wollen wieder zurück nach Ägypten, dort ging es uns besser, wir wollen mit diesem Gott nichts mehr zu tun haben und mit Mose schon gar nicht und so. Ja, das sind alles, wie soll ich sagen, Ursachen, die dann zu diesen Konflikten geführt haben. Aber nochmal, das ist ein Teil der Geschichte, das sind die Geschichtsbücher. Aber lies die Psalmen, da gibt es auch manche brutalen Aussagen, aber das sind eher die Gedanken, die jemand aufgeschrieben hat. Dass nicht Gott sagt es, sondern bring sie alle um, war sozusagen die Reaktion des Schreibers, ja, des Psalmbeters, wo dann meistens er sich am Schluss auch wieder eingekriegt hat. Ja, Also von daher, ja, es ist nicht einfach, weil es einfach das Scheitern eines Planes war, eines ersten Plans, und Gott dann eben, und deshalb umso größer dieses Wunder, dass Gott Mensch geworden ist in Jesus. Das ist für mich mehr und mehr das absolute Wunder.
Für mich sind die Dinge oft zu kompliziert. Ich habe ganz viel Bibel gelesen in den letzten 25 Jahren, jeden Tag. Und bin aber oft an Punkte geraten, wo ich dachte, oh, ich verstehe das nicht und das ist so nervig. Ich bin immer auf der Suche nach einer Formel, um es runterzubrechen, um es zu reduzieren, um zu sagen, was ist denn wichtig? Wenn wir sagen würden, unsere Formel zum Bibellesen könnte eigentlich das Leben von Jesus sein. Also, wie wäre es, wenn wir die gesamte Bibel durch die Jesus-Brille lesen, also durch die Aussagen, die Taten und den Weg, den Gott als Mensch gegangen ist.
Kann ich sehr gut folgen. Und das hat er Gott letztlich gemacht, indem er Mensch geworden ist. Ja? Und Jesus sagt auch manchmal, von euren Vätern habt ihr gelernt, ich aber sage euch. Also er widerspricht ja auch. Also er korrigiert ja auch und sagt, Leute, das war falsch, das habt ihr falsch gemacht, ja. Und ihr habt vielleicht Gott auch falsch gehört, ja, wie auch immer. Und es gibt ja hunderte Hinweise sozusagen auf den Messias, auf Jesus, schon im Alten Testament. Und insofern lebt Jesus natürlich auch im Alten Testament. Aber ich würde es andersrum sagen, wenn wir das Alte Testament streichen, würden wir ganz, ganz, ganz viel verlieren. Also, was in den Psalmen ist oder auch gerade bei Jesaja, ja, wo von der Herrlichkeit Gottes die Rede ist und vom Trost Gottes. Und ja, es sind auch immer wieder ermahnende Worte drin, überhaupt keine Frage, aber es sind eingestreut ganz viele Verheißungen, die wir heute wie selbstverständlich leben. Ich kann den Konflikt verstehen, ich kann ihn nicht lösen, aber den Ansatz, den du sagst, Christian, wirklich Jesus mit hineinzunehmen, das finde ich eine gute Möglichkeit. Dadurch wird sich nicht alles klären, aber manches wird vielleicht erträglicher oder offenbart dann doch irgendwo Gottes Wirken und Gottes Willen.
Also wir könnten versuchen, den Geist Jesu, seine Gesinnung in den Zeilen des Alten Testamentes zu suchen und zu finden.
Genau. Und dazu ist der Heilige Geist da, dass er uns das heute lebendig macht.
Wenn ich Menschen mit Jesus zusammenbringe, die ihn gar nicht kennen, die heutzutage entchristlicht sind hier in Hamburg, dann sind sie eigentlich von Jesus ganz begeistert. Irgendwann kommt dann das Gespräch auch auf die Bibel. Und ich merke so, dass die Menschen die Bibel entweder als bedeutungslos empfinden oder auch als bedrohlich empfinden. Mit welcher Einstellung können wir die Bibel ins 21. Jahrhundert retten? Wie können wir, was damals aufgeschrieben wurde, ins Heute übertragen? Was hilft uns dabei und was hindert uns?
Ja, ich denke, einfach die Bibel mit ihren über 1000 Seiten jemandem in die Hand zu drücken, ist sicher der falsche Weg. Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht mit Johannesgruppen oder Lukasgruppen, wie wir sie genannt haben, wo wir ausgewählte Texte mit Menschen besprochen haben, mit ganz einfachen Fragen. Ja, was sagt dieser Text über die Menschen? Wie ist die Situation? Was sagt er über Jesus? Was spricht mich an? Also induktives Bibellesen nennt man das, Menschen da heranzuführen, ja, und zu sagen, okay, guck dir mal diesen Text, diese Situation an. Wie geht's dem Menschen? Wie tritt Jesus auf? Was kommt darüber? Also sie behutsam sozusagen heranzuführen über bestimmte ausgewählte Texte, und da sind die Evangelien sicher besser geeignet als theologisch geladene Texte aus den Briefen. Und von daher würde ich sagen, es braucht Begleitung. Einfach nur die Bibel in die Hand zu geben, ist schwierig. Also es gibt ja einzelne Evangelien. Früher hat man halt das Johannesevangelium gegeben, heute eher das Lukasevangelium, weil es halt irgendwie unserem Zeitgeist ein bisschen näher ist. Aber ich würde so Menschen nicht alleine lassen, sondern ich würde sie, wenn sie interessiert sind, wirklich gemeinsam mit ihnen Bibeltexte durchgehen. Also auch diese persönliche Zuwendung zu diesen Menschen finde ich dann wichtig. Und dann glaube ich, den Rest macht Gott dann.
Also, juhu, meine Bibel lebt?
Ja, sie lebt. Also richtig. Wenn sie tot wäre, dann würde sie schon lange nicht mehr geben. Mhm. Dann wäre sie irgendwo auf dem Geschichtshaufen der vielen Bücher gelandet und kein Hahn würde mehr danach krähen. Nein, sie lebt, weil Gott lebt, weil Jesus lebt, weil der Geist lebt und möchte, dass wir ihm begegnen und ihn erfahren. Und da kann die Bibel eine große Hilfe sein dabei.
Lass uns mal in die Zukunft schauen. Was wünschst du dir beim Thema Bibel für die Vineyard-Bewegung in Dach in den nächsten Jahren? Was müsste geschehen, damit es gut kommt? Was sind die Challenges? Was gibt dir Hoffnung?
Ich glaube, die Herausforderung ist zu sehen, was die Grundaussagen der Bibel sind. Und jetzt nicht eins zu eins irgendwie ein Beispiel zu suchen, ja, was sagt Gott zum Kühlschrank, sondern wirklich den Geist, jetzt sage ich mal im guten Sinne des Wortes, den Geist zu erfassen, die Liebe Gottes zu erfassen, die Hinwendung, die Barmherzigkeit Gottes zu erfassen und dann auf die jeweilige Situation anzuwenden. Und da, glaube ich, sind wir bei Vineyard gut unterwegs. Und ja, ich wünsche mir einfach Begeisterung für die Bibel, Begeisterung im Sinne vom Geist. Freue mich über jeden, der bereit ist, die Bibel mit neugierigen Augen zu lesen und nicht mit kritischen und skeptischen Augen.
Ja, was ich von dir höre, ist vor allen Dingen, für dich ist die Bibel eine Tür in die Beziehung mit Jesus geworden, auch ein Ort der Spannung, der dich wachrütteln darf, aber kein Ort der Bedrohung, kein Ort der Einschränkung, wo Dinge zugehen, sondern ein Ort, wo der Horizont aufgeht.
Ja, so ist es. Also wenn ich Bibel lese, dann fühle ich mich nicht eingeengt, sondern dann fühle ich mich eher in die Weite geführt.
Wir landen langsam unsere Session, Ralf. Gib uns doch einen prophetischen Abschluss. Was sagt Jesus in diesen Tagen zu Vineyard Dach?
Was ich mir wünsche für Vineyard ist wirklich diese Zugewandtheit zu den Menschen, zu ihren Situationen, die Menschen nicht zu etwas zwingen zu müssen, sondern sie zu locken und vor allem ganz viel Liebe zu zeigen, Barmherzigkeit zu zeigen, auch den Menschen deutlich zu machen, sie sind nicht ein Bekehrungsopfer, sondern sie sind Adressaten unserer Liebe, unserer Zuwendung. Und wir sind bereit, mit ihnen Schritte zu gehen, Wege zu gehen. Wir machen nicht irgendwelche Appelle, sondern wir nehmen die Menschen bei der Hand, wenn sie das möchten, und wir gehen gemeinsam in die Zukunft, die vor uns liegt, und das ist Gottes Zukunft. Von daher bin ich sehr optimistisch, weil Gott das letzte Wort haben wird.
Das war Vineyard Flow, der Vineyard-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Wir haben gefragt, Vineyard, wer bist du, woher kommst du, wohin gehst du und was bewegt dich? Allen Hörern und Hörerinnen wünsche ich einen wunderschönen Herbstanfang. Und bleibt im Flow. Bye, bye.
Hast du Fragen, Wünsche oder Feedback zum Flow? Über flow@vineyard-dach.net kannst du uns erreichen. Wir freuen uns, von dir zu hören. Möchtest du den Flow unterstützen? Benutze dafür bitte PayPal unter der Adresse paypal@vineyard-dach.net.